Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich ehrlich ganz arg, jetzt hier vorne stehen zu können als Pastor für die junge Generation dieser Gemeinde. Das ist ein ganz, ganz interessantes Gefühl. Ich stand zwar schon mal hier, das war die Vorstellungspredigt, und ich stand auch auf verschiedenen anderen Kanzeln, da war es aber noch mitten im Studium. Und jetzt stehe ich hier als berufener Pastor der Gemeinde FEG Eibelshausen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Tag, an dem ich den Anruf bekommen habe, wo ihr die Abstimmung hattet und mich berufen habt, war ganz interessant. Ich habe diesen Anruf entgegengenommen und war erstmal sprachlos. Ich habe mir das zwar ausgemalt, wie es ist, wenn man berufen wird zum Pastor, und habe mir das als ein ganz freudiges Ereignis, ganz groß und so vorgestellt, aber als es dann soweit war, habe ich gemerkt, ich kann es gerade gar nicht in Gefühle fassen. Und als ich dann zugesagt habe und gesagt habe, ja, ich nehme die Wahl an, dann kam eine unendlich große Freude in mich. Und ich habe mich richtig darauf gefreut, hier anfangen zu können und mit euch zusammen zu arbeiten. Und an dem Moment war ich auch Gott ganz, ganz dankbar, dass er mir die Kraft gegeben hat, das Studium zu überstehen, die Zeit dadurch getragen hat, die unterschiedlichen Herausforderungen gemeistert worden sind und das alles durch seine Kraft, die in mir wirken konnte. Und bei alledem die Liebe und die Freude und die Kraft gegeben hat, seine Gemeinde und seine Menschen immer wieder im Blick und in den Fokus zu nehmen. Ich bin natürlich auch euch sehr, sehr dankbar, dass ihr mich gewählt habt, dass ihr ja mir das Vertrauen schenkt, hier als neuer Pastor anfangen zu können, um mit der jungen Generation nach vorne zu gehen. Im Vorfeld zu dieser Predigt und zu der Themafindung war es eigentlich immer so, dass ich so in der Woche, bevor ich eine Predigt zu halten hatte, das Thema gesucht habe und dann angefangen habe auszuarbeiten. Aber das Thema zu der heutigen Predigt stand schon sehr, sehr früh feste. Ich habe sehr früh den Impuls gehabt, das Thema Liebe ist aufzugreifen. Das Thema ist ein wenig ausgerichtet, natürlich, wie mein Herz schlägt, für die junge Generation. Aber ich denke, Thema Liebe ist für jeden im Alltag immer wieder relevant. Der Umgang damit, aber auch das Leben darin. Thema Liebe ist, was kann sich dahinter verbergen? Wir haben gerade 1. Korinther 13 gehört und ich weiß, dass der Carsten da schon, da haben wir drüber gesprochen, über den Anfang von diesem Kapitel gepredigt hat. Und ihr werdet merken, dass ich komischerweise da ansetze. Ich wusste es vorher wirklich nicht, als er es mir dann gesagt hat, dass er angefangen hat damit und ich jetzt ein paar Verse weitermache, habe ich gedacht, naja, Gott wusste schon, warum er mir das Thema so aufgegeben hat und die Verse, die ich weitergeben will. Liebe ist ein großer Begriff, der meiner Meinung nach häufig leider zu einem Allerweltswort geworden ist. Wir hören von Liebe in fast jedem Lied im Radio. Fast jeder Film oder fast jede Fernsehsendung handelt irgendwie von der Liebe. Eine Umschreibung für eine Situation, die vielleicht toll oder schön ist, verdient ganz häufig das Wort Liebe. Leider ist es aber auch ein Wort, was im Zusammenhang mit schmutziger oder pornografischer sexueller Abhandlung gebraucht wird. Und viel zu wenig ist Liebe das, was es eigentlich sein soll. Und zwar ein Wort, wie Gott es uns gegeben hat und wie Gott meint, was Gott davon meint, wenn er von Liebe spricht. Liebe ist erstens nicht das, was wir in Film und Fernsehen vorgegaukelt bekommen. Wenn wir unsere Fernsehzeitung aufschlagen oder ins Kino gehen oder mit den modernen Medien im Internet surfen oder auf Streamingportalen uns Kategorien aussuchen, dann finden wir sowas wie Action, Thriller, Komödien, aber auch Liebe und Romantik. Und in der Kategorie Liebe und Romantik finden wir Filme wie Umständlich verliebt, Mit dir an meiner Seite, Titanic, Die Schöne und das Biest oder auch Filme wie 50 Shades of Grey. Diese Filme haben zwar verschiedene Altersfreigaben, aber sie werden uns alle unter einer Kategorie vorgepriesen oder angepriesen: Liebe. Dabei geht jeder Film anders mit dem Thema um. In dem einen Film finden zwei Freunde nach langer Zeit so zueinander, dass sie sich ineinander verlieben und stellen dann fest, dass sie doch eine Beziehung überhalb der Freundschaft führen wollen. In einem anderen Film ist es so, dass sich Gegensätze anziehen und sie dadurch merken, dass sie sich ineinander verlieben. Und auf fast immer die gleiche Art und Weise wird beschrieben, was Liebe denn eigentlich ist. Indem Liebe und in allen sogenannten Liebesfilmen die Sexualität zur Grundlage gemacht wird. Wenn man vorher zusammen ist und sich ineinander verliebt oder sich näher kommt, dann ist das ein schönes Gefühl, dann ist das toll, aber die Liebe in den Filmen ist erst dann da, wenn man miteinander schläft. Ich selber schaue romantische Filme wesentlich lieber als Psychothriller oder irgendwelche Filme, die ja keinen Sinn haben, weil ich dieses romantische Gefühl toll finde, aber es gibt immer die Momente, in denen ich anfange zu seufzen, indem ich da sitze und denke, schon wieder wird mir gesagt, wahre Liebe ist nur Sexualität, ist nur miteinander ins Bett gehen, dann ist man erst der wahren Liebe ausgeliefert. Alles, was vorher ist, ist nur sich lieb haben oder sich kennenlernen, verliebt sein, aber das Wahre macht die Sexualität aus. Aber ich bin der Überzeugung, und da stehe ich zum Glück nicht alleine da, dank der Bibel, dass Liebe nicht Sexualität ist und Sexualität nicht nur Liebe ist. Denn wenn ich in der Bibel von Liebe lese, dann lese ich Sätze wie: Gott ist Liebe, wir haben einen Gott der Liebe und Gott liebt dich. In den Aussagen wird nirgendwo gesagt, dass Gott mit uns intim wird oder dass wir ihn und seine Liebe nur in Intimität finden. Das soll nicht heißen, dass Liebe nichts mit Intimität zu tun hat und dass Liebe nicht ja die Sexualität ausschließt. Aber es ist nicht so, wie uns die Film- und Fernsehindustrie das weismachen will. Eine Ehe zwischen Mann und Frau, die sich versprochen haben, in guten wie in schlechten Zeiten zu lieben, dort gehört Sexualität hinein. Denn diese Ehe und in dieser Ehe ist der Rahmen für Sexualität, für den sich liebende Menschen sich versprochen haben, zusammenzubleiben. Liebe ist also mehr als nur Sexualität. Ich habe gerade schon die Sätze benutzt wie: Gott ist Liebe, ein Gott der Liebe oder Gott liebt dich. Häufig hören wir diese Sätze in Predigten, in Andachten, in Vorträgen, aber häufig ist es auch so, dass sie wie uns irgendwann so wie Floskeln vorkommen, die wir immer wieder sagen und wo wir immer wieder merken, das haben wir tausendmal gehört, ja, Gott liebt mich, Gott liebt dich. Wir singen Lieder wie: Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich oder dich. Oder im Englischen: How he loves us, oh how he loves us. Oder ein mittlerweile unter den Jugendlichen bekannter Schlager: Die Liebe des Retters hat triumphiert. All diese Lieder zeigen uns, wie groß Gottes Liebe ist. Aber wie groß Gottes Liebe ist, verstehen wir doch erst, wenn wir Liebe verstehen. Ansonsten können diese Worte, die wir singen, leere Worte werden. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Paulus hat in dem Brief an die Korinther Liebe beschrieben. Und ich lese nun die Verse 4 bis 7 noch einmal vor. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie und allem hält sie stand. Liebe ist geduldig. Das heißt, sie ist nicht fordernd. Sie drängelt nicht, sie zwingt einem nicht dazu, etwas zu tun, was man nicht will. Wir alle kennen Momente, in denen wir geduldiger mit uns und vor allem mit anderen umgehen sollten. Nicht umsonst kennen wir so Sprüche oder Spontangebete wie »Herr, schenke mir Geduld, aber möglichst schnell«. Es fällt uns nicht leicht, geduldig zu sein. Aber die Liebe ist geduldig. Sie erträgt den anderen und bleibt ruhig. Liebe ist freundlich. Sie ist wohlwollend. Sie lässt einen friedvoll miteinander umgehen. Sie rastet nicht sofort aus, sondern geht liebevoll mit den anderen um. Freundlich sein ist für manche echt schwer. Auch mir fällt es nicht immer leicht, freundlich zu sein. Aber ich habe mir etwas angewöhnt. Ich versuche immer beim Einkauf den Menschen freundlich oder mit einem freundlichen Lächeln zu begegnen. Wir leben in einem so tollen Land. Wir können in so vielen Geschäften einkaufen. Wir können zwischen so vielen Artikeln, Getränken oder Lebensmitteln wählen. Und doch fällt es uns häufig so schwer, die Freundlichkeit dabei zu zeigen. Uns freundlich anzuschauen, das ist häufig schwer. Versuchen wir doch mal, unser Gegenüber beim Kaffee nachher oder beim Einkauf nächste Woche oder auf der Arbeit oder in der Schule ein freundliches Lächeln zu schenken. Und ich verspreche euch, es wird ein Wunder wirken. Liebe kennt keinen Neid. Ihr ist es egal, ob der andere mehr oder Besseres hat als ich. Sie freut sich mit dem anderen mit, wenn er oder sie etwas geschenkt bekommt. Ich habe einige Freunde, die haben wesentlich mehr Geld, die haben ein wesentlich schöneres Auto und die fahren in wesentlich tollere Urlaube als ich. Und natürlich versucht mein Gehirn mir da manchmal zu sagen, das ist unfair, dass der so viel mehr Besseres hat als du. Und versucht mir ein kleines Neidgefühl einzupflanzen. Aber dann denke ich immer, wenn ich sehe, wie viel dieser Mensch arbeitet, dass er morgens früh aus dem Haus geht und abends spät nach Hause kommt, was für eine Verantwortung er trägt für seine Mitarbeiter oder für sein Geschäft im Allgemeinen, wie andere Dinge darunter leiden, wie für mich, wenn ich nachmittags einfach irgendwo einkaufen gehen kann, was er nicht kann, weil er so viel arbeiten muss, dann denke ich, dann ist es doch nur mehr als fair, dass er das tollere Auto fahren kann, dass er den schöneren Urlaub machen kann und ich freue mich mit ihm. Ich glaube, wir können lernen, neidloser zu werden. Gönnen wir unseren Freunden, Verwandten, Bekannten doch das, was wir meinen, durch unseren Neid irgendwie anfechten zu können. Wo wir meinen, darauf neidisch sein zu dürfen. Ich glaube fest daran, dass wir Neid mit Liebe begegnen können. Dass wir den Menschen, die vielleicht mehr haben, worauf wir neidisch sein könnten und dürften angeblich, das gönnen, was sie haben. Und dann können wir auch unseren Besitz, unsere Tätigkeit und unsere Fähigkeiten mehr mit Dankbarkeit betrachten. Liebe spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Ich bin ein großer Fußballfan und ich werde euch zwei Personen vorstellen, die ich glaube, die meisten von euch kennen. Zwei Weltfußballer namens Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Diese zwei streiten seit Jahren um den Platz des besten Fußballprofis der Welt. Mal ist es Cristiano Ronaldo und mal Lionel Messi. In der letzten Wahl ist Manuel Neuer nur auf Platz 3 gekommen, nur so zur Info. Doch obwohl diese beiden sich ständig um Platz 1 streiten, unterscheidet sie doch sehr viel. Während Cristiano Ronaldo ein Spieler ist, der sich als das Maß aller Dinge sieht und für den es alles ist, wenn er möglichst die Tore schießt, wenn er möglichst den Ball hat, wenn er möglichst das Spiel lenkt, ist es für Lionel Messi so, dass er mannschaftsdienlich arbeitet. Ihm ist es nicht wichtig, im Rampenlicht zu stehen und vorne zu stehen und überall ja quasi der Erste zu sein. Cristiano Ronaldo ist da das ganze Gegenteil. Ronaldo spielt sich auf und neben dem Feld wie ein Gockelhahn auf. Lionel Messi ist eher der schüchterne Typ, der nicht da ist oder nicht häufig in den Medien zu sehen ist. Ich stelle euch diese beiden vor, da es herausragende Sportler sind, aber dennoch einen großen Unterschied haben. Der eine, der wahnsinnig aufgebläht ist, Cristiano Ronaldo hat sogar ein lebensgroßes Bild von sich zu Hause in seiner Wohnung oder seinem Haus hängen. Der Lionel Messi ist ein ganz bescheidener Mann. Beide sind Weltklasse. Doch der eine trumpft sich auf und der andere ist ganz bescheiden. Können wir nicht auch aufhören, uns aufzutrumpfen und meinen, wir sind's? Wir sind die beste Person hier im Raum, auf der Arbeit oder sonst wo? Ich glaube, ein Versuch ist es wert. Und an Lionel Messi können wir sehen, dass es nicht darauf ankommt, sich überall aufzuspielen, nicht immer der Beste sein zu müssen, sondern er ist immer auf den ersten beiden Plätzen gesetzt. Und das, obwohl er nicht immer in den medialen Fokus rückt wie Cristiano Ronaldo. Daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Liebe verhält sich nicht taktlos. Wir kennen alle den Spruch, Mensch, da hast du dich oder da habe ich mich wieder verhalten wie ein Elefant im Porzellanladen. Leider kommt das häufig vor. Doch wie schön und genial wäre es, wenn wir in den Momenten liebevoll und taktvoll mit anderen Sachen umgehen könnten. Wenn uns das nicht nachgesagt wird, sondern nachgesagt wird, Mensch, er oder sie hat stets ein liebevolles Taktgefühl. Das heißt, wenn wir in unterschiedlichsten Situationen so reagieren können, dass wir den anderen nicht auf dem Schlips treten, dass wir einander akzeptieren und wohlwollend begegnen, dass von uns gesagt wird, dass wir taktvoll agieren, dass wir angemessen in Situationen reagieren und dass wir nicht taktlos sind oder wie der Elefant im Porzellanladen agieren. Und dass wir dadurch Menschen etwas Gutes geben können und Gutes tun können. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Oh oh, das wäre mir aber so nicht passiert. Ich hätte ja gewusst, wie man das hätte besser machen können. So und so ähnliche Sprüche sind auch schon häufig von mir gekommen. Und das nur, weil ich mich besser darstellen lassen wollte als den anderen, dem gerade dieses Missgeschick vielleicht passiert ist. Aber ich kann euch eins sagen. Kaum hatte ich es gesagt, war gar kein so schönes Gefühl in mir. Ich wusste, dass ich entweder den gleichen Fehler gemacht hätte, wenn nicht sogar einen schlimmeren. Dass mir das, was ich gedacht hätte, was mir nicht passiert, natürlich auch passiert wäre. Wie genial ist doch die Liebe in diesem Fall, dass sie nicht so agiert, sich aufspielt, den anderen runterbuttert, damit man selber besser dastehen kann. Und wie genial ist es, wenn wir einander aufhelfen und einander die neue Chancen geben, sich aufzurichten und den Fehler vielleicht nicht nochmal zu tun. Selbst wenn wir wüssten, dass es vielleicht hätte besser laufen können. Und dass wir dann die Kraft bekommen, beim nächsten Mal etwas anderes machen zu können. Liebe verliert nicht die Beherrschung. Einfach mal entspannt bleiben. So oder so ähnlich reagiert die Liebe in Situationen, in denen wir vielleicht aus der Haut fahren würden. Doch sich zu beherrschen ist wahre Liebe. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus bestimmt ab und zu mal gerne aus der Haut gefahren wäre. Dass er mal richtig so mit seinen Jüngern geschimpft hätte. Aber gut, dass er von der Liebe in Selbstbeherrschung geübt worden ist. Dass er das nicht gemacht hat, weil es besser war, so mit seinen Jüngern umzugehen, wie er es getan hat. Weil was lernen wir daraus, wenn wir angeschrien werden für einen Fehler, den wir begangen haben und einfach stehen gelassen werden? Ich für meinen Teil lerne daraus nicht viel. Ich weiß dann zwar, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich weiß nicht genau, wie ich hätte es besser machen können. Und da in dem Moment ist es gut, wenn wir in Liebe reagieren und unsere Fehler in aller Ruhe bereden können. Wenn uns gesagt wird, das und das ist nicht gut gelaufen, so und so kann man es machen und dass uns erklärt wird, wie wir es besser machen können oder was wir anders machen können. Und das auch nicht nur einmal erklärt und dann ist es gut, sondern vielleicht auch zwei, dreimal, vielleicht wiederholt gesagt bekommen, so und so kann es besser sein. Und das in Liebe und nicht in, ja, in Wut und in angebrüllt werden. Liebe trägt keinem etwas nach. Ich vergebe dir, aber ich vergesse nicht. Wie schön und traurig zugleich ist dieser Satz. Es klingt so, ja, mir ist vergeben und darauf freue ich mich und das finde ich gut, aber auf der anderen Seite, nee, das wird nicht vergessen. Und irgendwann, so denke ich dann manchmal, kriege ich es wieder aufs Brot geschmiert, kriege wieder gesagt, damals war doch das und das. Ich habe dir zwar vergeben, aber ich habe das nicht vergessen. Und dann ist dieser Satz auch nicht wirklich das, was er sein soll. Aber genauso ist die Liebe nicht. Und an Gottes Handeln in der Bibel erkennen wir, dass auch er nicht so ist. Sondern wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann wirft er sie in die tiefsten Tiefen und gedenkt ihrer nicht mehr. Er schmeißt sie einfach weg und guckt nicht mehr drauf und holt sie nicht irgendwann vor und sagt, Bernd, guck mal, du hast doch. Das macht er nicht. Und so ist Liebe nicht. Deswegen lasst uns doch lernen, einander zu vergeben und zu vergessen. Dass wir nicht nur sagen, okay, ich vergebe dir, aber ich behalte mir das nochmal im Hinterkopf, sondern ich vergebe dir und ich will es auch vergessen. Es nicht wieder irgendwann rauskramen, wenn es gerade passt, wenn wir Lust haben, Mensch, jetzt kann ich es ihm nochmal drücken oder ihr, sondern vergeben, auch vergessen. Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Bei all dem Leid, das wir tagtäglich in den Medien sehen, merken wir doch, wie schwer unser Herz wird. Wir trauern mit den Menschen, die von der ISIS verschleppt, missbraucht, vergewaltigt, gefoltert und getötet werden. Wir finden es grausam, wie Menschen, die alles verloren haben und geflohen sind und hier Zuflucht suchen, beschimpft und angefeindet werden. Und genau das ist Liebe. Unrecht ist etwas, worüber Liebe sich nicht freut. Ihr tut es weh, wenn Menschen leiden müssen. Und so tut es auch uns weh, wenn wir die Liebe in uns tragen und sehen, dass Menschen leiden müssen. Es gibt Menschen, die zu Unrecht verurteilt werden. Es gibt auch Menschen, die zu Unrecht ins Gefängnis geworfen werden. Doch wenn man feststellt, dass das geschehen ist und sie wieder freikommen und das in den Medien groß berichtet wird, dann freue ich mich mit ihnen mit. Weil das, was sie erleben mussten, im Gefängnis zu sein, zu Unrecht war. Es ist leicht, Menschen zu verurteilen, sie in eine Schublade zu stecken, die wir vorbereitet haben aufgrund von der Herkunft, aufgrund von Arbeit oder Nichtarbeit, aufgrund von Fähigkeiten oder Nichtfähigkeiten. Aber so handelt Liebe nicht. Sie verurteilt nicht. Sie freut sich mit, wenn wir einander die Wahrheit sagen, wenn wir einander ehrlich begegnen, wenn wir uns aufrichtig in die Augen schauen können. Aber Liebe hat nicht nur Eigenschaften, die erstrebenswert sind, sondern sie hat auch eine unglaubliche Kraft. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Es gibt nichts, was sie umhauen kann, keine Macht ist ihr gewachsen. Sie bleibt in jeder Lage kühn und gelassen. Sie reagiert nicht trotzig, sondern bleibt hoffnungsvoll und darauf bedacht, an das Gute zu glauben. Allem, was ihr Negatives widerfährt, trotzt sie und hält sie stand. Paulus ist ein Beispiel für die Kraft der Liebe. Er war zu Unrecht im Gefängnis. Er hat Pein und Schmerz ausgehalten. Er ist von Leuten verachtet worden, denen er eigentlich Gutes tun wollte. Er musste sich rechtfertigen in biblischen Schriften dafür, dass er Gottes Wort verkündigt hat. Und bei alledem ist er doch nicht an dieser Last zerbrochen, sondern hat die Liebe zu sich, zu seinen Mitmenschen und zu seinen Mitchristen weitergetragen. Liebe ist also wesentlich mehr als nur ein Gefühl oder eine Emotion, ein Teil eines Ganzen. Liebe ist vollkommen. Wir können anhand von den angeschauten Versen erkennen, dass Liebe wesentlich mehr ist als das, was uns Kino oder Serien vorgaukeln wollen. Es ist eine Kraftquelle, die uns hilft, Zwischenmenschliches besser miteinander umzugehen. Liebevoller mit dem anderen und mit mir selbst umzugehen. Sie hilft uns, uns zu kontrollieren, nicht auszurasten, sondern Herr der Lage zu bleiben. Dem anderen hilfsbereit zu begegnen. So können wir verstehen, was es bedeutet, wenn wir lesen, Gott ist Liebe, ein Gott der Liebe oder Gott liebt mich oder dich. Denn wir verstehen nun, wie Gott uns gegenüber eingestellt ist. Wir können immer wieder zu ihm kommen und wissen, er ist mit der gleichen Liebe uns gegenüber ausgestattet, wie er es uns gesagt hat. Wie er uns immer wieder in den verschiedenen Bibelbüchern zeigt, wie lieb er uns hat und wie sehr er uns liebt. Er nimmt uns immer liebevoll an, egal ob wir meinen, dass wir es nicht wert sind. Egal, was wir selbst von uns halten, Gott begegnet uns immer liebevoll. Seine Gedanken uns gegenüber sind immer liebevoller und wohlgesonnener, als wir selbst sie von uns denken. Er wird dich und mich nicht verstoßen, denn er liebt uns. Zum Schluss will ich euch herausfordern, eure Sicht über die Liebe neu zu erforschen. Vielleicht zu ändern, da wo es nötig ist. Oder da, wo ihr schon richtig nah dran seid, es zu verstärken, es zu intensivieren, sich das neu bewusst zu machen. Die Liebe dann mehr zu dem werden zu lassen, was sie nämlich ist, wie es 1. Korinther 13 beschreibt und auch andere Bücher. Amen.